Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In der Türkei und im Nahen Osten, da waren lange Bahnreisen früher normal, also vor rund 100 Jahren, weil auch die Strecken entsprechend ausgebaut waren zu Zeiten des Osmanischen Reiches und später. Ein Zustand, den sich viele jetzt in Zeiten der Klimaerwärmung wieder herbeiwünschen. Auch Malte Fuhrmann, er ist Historiker vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin und wer mir gerade gesagt hat, passionierter Bahnfahrer. Regelmäßig ist er unterwegs auf der Strecke Berlin-Istanbul. Erstmal hallo.
Guten Tag.
Sie haben sich ja auch intensiv mit der Bagdad-Bahn beschäftigt, also vom früheren Konstantinopel nach Bagdad, sind auch auf heutigen Teilstrecken quasi von damals noch mitgefahren. Wie war das?
Es war interessant, weil im Friedensabkommen von 1923 zwischen Großbritannien, Frankreich und der Türkei hat man einfach beschlossen, dass die Bahnlinie selber die Grenze ist, sprich man schaut zum rechten Fenster raus, schaut nach Syrien, sieht syrische winkende Kinder in den Feldern. Linker Hand ist man auf türkischem Territorium, wo man auch ein- und aussteigt. Das war ein sehr einmaliges Erlebnis, was es aber seit 2012 nicht mehr gibt.
2011 sind Sie mitgefahren.
Genau.
Beteiligt waren vor allem Deutsche, Briten und Osmanen. Warum war die Bagdad-Bahn wichtig bis heute?
Die Bagdad-Bahn war Teil des Versuches einer Interkontinentalroute quer durch das Osmanische Reich zu bauen. Das war einerseits im Interesse des osmanischen Staates, der ja um 1900 herum immer noch von der Adria bis an den Persischen Golf reichte. Man wollte das Land einerseits militärisch und polizeilich kontrollieren können. Man wollte aber auch die wirtschaftliche Entwicklung der abgelegenen inneren Provinzen vorantreiben. Gleichzeitig gab es ein Interesse, vor allem ausländischer Import-Export-Händler, an diese landwirtschaftlichen Produkte ranzukommen. Und andererseits, vor allem für Großbritannien, war es auch der Versuch, eine schnellere Verbindung an die Kronkolonie Indien aufzubauen, die halt nicht umständlich außen herum mit dem Schiff fuhr, sondern quer durch Westasien ging.
Was war das für eine Zeit, wenn wir uns das vorstellen, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Nahosten, Südosteuropa, von der Bahn her wahrscheinlich ganz gut erschlossen, teilweise besser als heute. Hat das auch dazu beigetragen, dass eben die Menschen, die verschiedenen Länder und Kulturen sich enger miteinander verbunden gefühlt haben?
Teilweise sicherlich, insbesondere wenn man sich die Arbeiter entlang der Bahnlinien der Bahngesellschaften anguckt, die waren hochgradig international. Einerseits aus dem Osmanischen Reich haben dort Türken, Araber, Griechen, Armenier, Sepharden Seite an Seite gearbeitet. Gleichzeitig hat man aber auch, weil man Leute mit Vorbildung, mit Erfahrung in Eisenbahn Technik brauchte, sehr viele Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien mit in diese Gesellschaften eingebracht. Das war sicherlich ein Prozess, zwar auch von Konflikten, aber durchaus auch von Kooperation und Verbindung. Die Leute haben beispielsweise 1908 gemeinsam einen großen Streik bei der Anatolischen Eisenbahn vorangebracht. Aber sicherlich auch für die Passagiere dieser Bahn gab es die Möglichkeit, leichter als früher traditionell mit Kamel, Pferden oder Ähnlichem diese großen Strecken zu überwinden.
Die Osmanen ließen also viele Bahnstrecken in ihrem Reich erbauen. Von der bosnischen Grenze, das haben Sie gesagt, bis runter nach Basra im Südirak an den Persischen Golf. Später kamen dann Briten und Franzosen, haben dann die Nationalstaaten diese Tradition des länderübergreifenden Bahnverkehrs zerstört?
Langfristig ja. Man muss da ein bisschen differenzieren. Also erstmal, Bahnlinien wurden ja auch zu neuralgischen Punkten der militärischen Infrastruktur. Deswegen haben sich die verschiedenen nationalen Bewegungen, die gegen das Osmanische Reich opponiert haben, auch recht bewusst diese Linien angegriffen. Beispielsweise die bulgarisch-makedonischen Separatisten bei den Bahnlinien nördlich von Thessaloniki. Andererseits dann im Ersten Weltkrieg die arabischen Stämme, die sich auf Seite Großbritanniens geschlagen haben. Das ist vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen bekannt. Lawrence von Arabien und dieser Kampf, der sich auch sehr stark auf die Hijaz-Bahn, die osmanische Staatsbahn Richtung Saudi-Arabien, konzentrierte. Saudi-Arabien ist sozusagen das erste Land, was komplett sich von dieser Infrastruktur abgeschnitten hat durch diese militanten Aktionen. Es gab allerdings auch in der Zwischenkriegszeit einige Bemühungen, diese Bahnlinien weiter zu betreiben und teilweise sogar auszubauen. Das kann man einerseits an der Türkischen Republik sehen. Die Türkische Republik hat das bis dahin fast gar nicht erschlossene östliche Staatsterritorium durch systematischen Aufbau von Eisenbahnen erschlossen. In dem syrischen Mandatsgebiet Frankreichs und im palästinensischen Mandatsgebiet Großbritanniens können wir eben auch sehen, dass die Ausbauten, die Verbindung teilweise noch besser wurden. Letztendlich aber ist auch in dieser Region dann der Nationalstaat zum Problem für diese Infrastruktur geworden. Insbesondere haben im Zuge der Unabhängigkeit Kriege rund um Israel zahlreiche Anschläge stattgefunden auf Bahninfrastruktur, die dann Israel auch komplett abgehängt haben von dem Libanon, Syrien und so weiter. Und
das kann man auch selbst sehen. Auch ich hatte bei einer Israel-Reise eben alte Bahntrassen, die wahrscheinlich über 100 Jahre alt sind, da noch zu Gesicht bekommen, die eben da vermodern jetzt und nicht mehr genutzt werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, haben Sie mir erzählt, hat auch der Marshallplan der US-Amerikaner das Auto in der Region begünstigt und die vorhandene Bahnstruktur im Prinzip benachteiligt.
Ja, vom Marshallplan haben auch profitiert die Türkei, Griechenland und Jugoslawien als ehemals osmanische Staaten. Und die Förderung war ganz explizit daran gebunden, die Straßen auszubauen. Es wurde auch damals kolportiert, dass bald durch ein ähnliches Modell, wie was Henry Ford für Deutschland probiert hat umzusetzen, bald jeder Türke seinen eigenen Pkw haben würde und dass deswegen Straßen die bessere Lösung wären. Man sieht das an der stark vernachlässigten Bahninfrastruktur, die erst in den letzten Jahren wieder in diesen Ländern teilweise gefördert und dem zeitgemäßen Standard angepasst wird.
Bedauern Sie das, dass die Bahnstrecken in der Region wahrscheinlich vor 100, 120 Jahren teilweise weiter waren als heute und eben heute vor allen Dingen das Auto und das Flugzeug in der Region genutzt wird?
Sicherlich, das ist einerseits natürlich, wie Sie schon in der Anmoderation erwähnt haben, ein ökologischer Verlust. Es ist auch ein Verlust an einer gewissen Kultur, kann man sagen. Es wird auch in der Region stark bedauert. Es gibt beispielsweise in der Türkei durchaus vehemente Stimmen, die eigentlich gerade diese teilweise auch sehr ästhetischen Eisenbahnbauten, diese Bahnhöfe wiederbeleben wollen, die jetzt ungenutzt sind, die entweder von den deutschen Baufirmen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg aufgebaut wurden oder die während den frühen Jahren der Türkischen Republik gebaut worden sind. Da ist auch ein Bewusstsein eigentlich da, was aber wenig Gehör findet.
Sagt Historiker Malte Fuhrmann vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto. Vielen Dank fürs Zuhören. Und morgen schauen wir hier im Weltzeit-Podcast nach Israel. Wir bleiben quasi in der Region. Schauen aber nicht aufs Bahnfahren, sondern auf die Parlamentswahl.